ein Schriftsteller wird ja auch nicht gefragt, ob er seine Geschichte mit der Hand geschrieben hat oder mit dem Computer.
Oh. Moin Leute, ihr hört den Art, Work und Progress Podcast. Ein Podcast, der sich alle 2 Wochen mit dem Thema Kreativität und der Visual Voice beschäftigt. Also dem Spannungsfeld zwischen Illustration und Storytelling. Heute ist wieder bei mir meine fantastische Kollegin Jennifer Daniel und ich, Franziska Ruflea. Wir sprechen beide über verschiedenste Themen und jetzt geht's los.
Und heute wird es tatsächlich richtig, richtig spannend, weil wir nämlich 2 Dinge gegenüberstellen. Und zwar einmal das Analoge versus das digitale Zeichnen. Und ich glaube, wir zwei stehen beide in 2 Ecken, Franzi. Mhm. Ich sehe dich, obwohl du bist so ein bisschen der Eckenwandler, ne? Aber vielleicht können wir heute so ein bisschen Fronten aufziehen zwischen uns beiden, weil ich bin, glaube ich, wirklich sehr, sehr viel am Zeichentablett digital unterwegs. Und bei dir weiß ich, dass du als Graphic Recorderin viel analog zeichnest. Und wir werden heute hart ausdiskutieren, wo da die kleinen, feinen Unterschiede sind.
Ich zieh die Boxhandschüchen jetzt schon mal an. Bevor wir uns prügeln, verbal, interessiert mich allerdings, erstens, was hast du letzte Woche getan? Und dann haben wir gleich noch einen ganzen Batzen Hausaufgabenbesprechung, ne?
Ja, was habe ich letzte Woche getan? Franzi, fange ich damit an. Ich habe ganz viel Comics gelesen. Ich weiß gar nicht, habe ich das verraten beim letzten Mal, dass ich mir einen riesen Stapel Comics beim Jaja Verlag bestellt habe. Ich habe richtig zugeschlagen und lese den jetzt wieder so ab. Ich habe ja jetzt, habe ich ja schon mal erzählt, ich lese dann morgens immer so ein bisschen, kurz nach dem Aufstehen mit so einer Tasse Kaffee und dann irgendwie abends nach dem Fernsehen. Und ich habe wirklich sehr geschwärmt, als ich das Graphic oder die Graphic Novel von Paulina Stuhling gelesen habe, bei mir zu Hause. Das ist ein Brecher, das sind 600 Seiten, vollfarbig koloriert. Das ist so krass, weil ich die ganze Zeit rumjammer, dass ich ja auch einen vollfarbigen Comic mache, über 200 Seiten. Und dann guckst du dir das grandiose Werk an von Paulina Stuhlin und denkst so, oh mein Gott, ich muss ganz leise jetzt sein. Ganz leise. Also fantastisch gezeichnet. Ich bin mir relativ sicher, dass es am Grafiktablett gezeichnet ist, weil Paulina Stuhlin oder Paulina sich selber auch zeigt als Comiczeichnerin, also es ist autobiografisch. Ich weiß nicht, wie viel kreativer Freiraum da drin ist, aber es ist eine Geschichte über sie als Frau, die 30 Jahre alt wird und die Welt betrachtet. Ja, fand ich super inspirierend, hat mich total berührt an vielen, vielen Punkten. Also kann ich jedem nur empfehlen, das auch zu lesen. Und dann ist Paulina auch noch so untriebig und hat einen eigenen Podcast, der heißt Ping Pong mit Pauli. Und da merkt man, was für eine kluge Frau sie ist und was für kluge Gesprächspartner sie sich eingeladen hat. Also wer Lust hat oder jetzt Lust hat, sollte sich auf jeden Fall all diese Facetten angucken von ihr. Fand ich ganz toll. Schwärme heute immer noch.
Ich merke es, das ist ja richtig Herzchenaugen. Nee, das klingt total super. Werde ich mir auch anschauen. Was du ja machst, und das finde ich immer wieder so spannend und einfach so clever, du guckst ja nicht nur eine Sache an von einer Person, sondern du gehst dann ja immer multimedial. Also ganz oft höre ich von dir, ich habe jetzt einen Film gesehen und danach habe ich mir noch Interviews mit der Autorin angeschaut und ich habe noch den Podcast der Schauspielerin geschaut oder gehört. Ich finde das ganz spannend, dass du diese Facetten dir auch wirklich anguckst und nicht nur ein Werk so nimmst, wie es ist, sondern guckst, was gibt's da noch drumherum und das dir so irgendwie erfahrungsreicher machst, oder?
Ja, witzigerweise habe ich das nicht schon immer gemacht, sondern ich habe da in den letzten Jahren angefangen. Und zwar, umso mehr man über die Person lernt, sieht man, wo sind die Verbindungen von der Persönlichkeit und dem Leben von der Person in dem Werk selber. Und dieser Spannungsbogen, den finde ich so interessant. Also wie sich das gegenseitig so beflügelt. Und ganz oft ist es auch so, wenn man das jetzt zum Beispiel auf die Musik runterbricht, dann habe ich auch für mich festgestellt, dass ich früher eigentlich immer nur so, den Musiker finde ich toll oder die Musikerin, aber nie geguckt habe, bei welchem Label werden die zum Beispiel verlegt. Oder
da wäre ich auch nicht drauf gekommen, okay.
Ja, aber jetzt, es gibt zum Beispiel ein Label, das finde ich ganz toll, Milk Record heißt das, und da sind ganz viele Musikerinnen, die ich alle toll finde. Und genauso kann man das ja auch bei Verlagen haben. Das heißt, wenn man so zurückgeht und guckt, wer ist die Künstlerin dahinter, findet man oft so eine Quelle, über die man dann zu anderen Künstlerinnen kommt, die einen auch noch inspirieren könnten. Weißt du, was ich meine?
Meinst,
es ist so ein bisschen es ist so, alles ist miteinander verbunden.
Alles ist verbunden. Nee, aber du meinst, wie so eine Art Verlagsprofil, wenn du halt das magst, magst du vermutlich auch andere Bücher aus dem Verlagshaus.
Ja, auf jeden Fall.
Nicht zu breit
auf jeden Fall.
Ja, spannend. Ich habe mir tatsächlich die Jennifer Daniel Multimedial Methode für meine Hausaufgaben gekrallt. Dazu erzähle ich gleich was. Ich erzähle auch noch ganz kurz von meiner Woche. Ich bin so ein bisschen ins Post-Huhn-Loch gefallen.
Oh.
Ja, ich hatte ja erzählt, ich habe das Adventure schon abgegeben. Es ist im Druck.
Yes, eigentlich Yay. Ein richtig krasser Grund zu feiern. Hier, der Champagnerkorken knallt. Der ist für dich.
Das stimmt. Das vergesse ich jedes Mal, wenn so ein großes Projekt rum ist, habe ich diese bekannte Zieltraurigkeit, aber das macht auch wirklich wie körperlich was mit mir. Ich fühle mich dann so ein, zwei Tage wie, als wäre ich krank und denke die ganze Zeit, was ist denn los hier, warum fühle ich mich denn so leer und ausgelaugt, und bis mir dann irgendwann einfällt, das ist mein Postprojektkater und ich muss jetzt quasi auch so tun, als wäre ich krank. Ich darf dann nur Dinge machen, die Spaß machen, ich darf mich da eigentlich nicht zu Dingen zwingen. Aber bis ich das dann jedes Mal wieder checke, naja.
Total, du musst dich jetzt pflegen.
Ich pflege mich jetzt ganz doll pflegen. Zum Beispiel pflege ich mich mit der letzten Folge des Rabe um Kampf-Podcasts. Jenny!
Ich bin so traurig. Ich bin wirklich, wirklich traurig. Ich glaube, wir haben die zwei öfter hier verwertet, wollte ich dann sagen. Das auch verwertet und erwähnt. Denn die zwei haben einen fantastischen Podcast gemeinsam gestartet vor 2 Jahren zum Thema Kreativität, und das war so wie zwei großen Schwestern beim Kreativsein zu hören und dann
genau
immer gucken, wie haben die das gemacht und wie könnten wir das machen? Also eigentlich auch ganz große Vorbilder von uns beiden.
Mhm. Ich habe auch dran gedacht, warum haben wir die eigentlich letztes Mal nicht genannt? Vielleicht eine kleine lustige Geschichte. Zu Beginn dieses Podcasts, ich erzähle mal meine Perspektive, weil deine kenne ich natürlich nicht. Ich dachte mir, ich würde super gerne einen Podcast zum Thema Kreativität machen. Dann bin ich durch eine gute Freundin auf dich gestoßen, Jenno, und meinte, hey Jenny, wollen wir einen Podcast machen? Und dann meintest du, ach so wie Rabe und Kampf. Und dann meinte ich, was? Und dann war ich erstmal 3 Tage richtig sauer. Weil ich dachte, das gibt schon diese Sache, die ich machen möchte und ewig aufgeschoben habe. Und es ist auch total okay, dass es die gibt. Anyway, dann habe ich mir diesen Podcast angehört und es wurde halt instant einer meiner Lieblingspodcasts. Deswegen habe ich am Ende da sehr viel drüber gewonnen und wir haben ja auch unseren eigenen Weg gefunden. Aber das ist so mein erster Berührungspunkt mit diesem Podcast Rabe und Kampf, der wirklich sehr, sehr toll ist. 83 Folgen, glaube ich, sind sehr, sehr schön. Und auch die letzte Folge, die ist wie so ein richtig schönes Abschlussfest. Also die ist so ein bisschen traurig, wenn man denkt, oh nein, es geht vorbei, aber es ist auch sehr, sehr schön und ach.
Ja, aber das Schöne ist, das ist ja noch da. Das heißt, man kann sich das ja alles nochmal anhören und nochmal Revue kapitulieren lassen.
Absolut, also absolute Empfehlung hier. Und ich bin auch schon ganz gespannt, was die beiden, also Melanie Rabe und Laura Kampf, in Zukunft machen werden. Die sind ja nicht aus der Welt, die machen tolle Sachen, die schreiben Bücher, haben YouTube-Kanäle und man hört einfach hier das Fangirl aus uns beiden raus. So
ist es. Genau, beim letzten Mal leider nicht über die zwei gesprochen, obwohl es um das Thema Vorbilder ging. Aber wir haben dazu eine kleine Hausaufgabe aufgehabt. Nicht, dass wir das wieder vergessen und hinten ans Ende dranhängen müssen. Wir zwei haben uns nämlich vorgenommen, ein Porträt unseres Vorbilds zu zeichnen. Und du hast noch drangehangen, im Stile eines anderen Vorbilds.
Wenn man möchte, man könnte entweder so oder so. Was hast denn du gemacht?
Du greifst zuerst. Nee, ich greife schon hier so ins Off. Wir zwei sehen uns ja über die Kamera und ich greife gerade zum Tablet. Ich habe nämlich digital gezeichnet. Wie hätte es anders sein können? Und ich zeige es jetzt, Franzi, denn ich habe natürlich Tove Jansson gemalt im Stile von Miroslav Sasek.
Oh, es ist super schön. Es ist eine sehr tolle Illustration, in sehr knalligen Blautönen mit eine lächelnde Frau strahlt uns entgegen mit einer Blumenkrone. Es ist wirklich sehr schön geworden.
Und nochmal so als Ergänzung, wer Miroslav Sasek nicht kennt, ist ein tschechischer Illustrator gewesen, der Bilderbücher gemacht hat. Und die hatten meistens einen Titel und eine Stadt. Also This is London, This is München etc. Ganz, ganz tolle Reihe. Und jetzt diese Illustration habe ich mich inspirieren lassen vom Cover This is the Way to the Moon. Das heißt, in Farbgebung und Typografie habe ich mich da an Miroslav Sasek orientiert. Die Darstellung der Figur ist nicht ganz so, wie er das machen würde, weil er ist sehr abstrakt in der Figurendarstellung und ich finde, da kommt noch mehr meins durch, zum Glück.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja auch deine Stärke. Es ging ja eher darum zu gucken, was finde ich an der Person toll. Ich nehme jetzt einmal raus, dass du die Farbgebung super fandest und so ein bisschen die Formsprache oder was, vielleicht in eigenen Worten. Warum hast du dir den ausgesucht als Vorbild in der Machart?
Ich glaube, es ist immer so ein Mix. Also es stimmt schon, die Farbgebung finde ich unglaublich toll und auch diese einfach reduzierte Formsprache, dieses Grafische. Da schwingt auch so ein bisschen so dieser 60er-Jahres-Stil mit. Sasek hat ja viel mit Gouache und Aquarell gemalt. Das finde ich total toll. Was ich dann wiederum digital imitiere. Jetzt in dem Fall ist es eher so ein bisschen, wie sagt man, nicht ganz so lasierend gezeichnet, sondern eher so, wie nennt man das? Deckender.
Pastös?
Pastös, ja, Pastus, genau. Pastös, irgendwie so. Mhm. Und das finde ich gut an ihm. Und ich weiß nicht, ob das so eine Wechselwirkung ist, weil ich vorher schon was gezeichnet habe, was so in die Richtung geht. Deswegen finde ich das, was er macht, auch gut. Also ich denke, dass ich ihn mir als Vorbild ausgesucht habe, ist auch, weil ich so ein bisschen schon in die Richtung gegangen bin. Weißt du, was ich meine?
Ja, klar. Es wäre vermutlich merkwürdig, wenn du dir irgendwas nehmen würdest als Vorbild, was gar nicht deiner Art und deinem Stil entspricht. Das stimmt schon.
Ja, es wäre halt krass gewesen, hätte ich jetzt was in Richtung Fine Art oder so gewählt. Das wäre, glaube ich, sehr weit von dem weg, was ich kann.
Ist auch ganz interessant. Mir kam so der Gedanke auch gerade, dass man sich Vorbilder sucht, die eine gewisse Schnittmenge zu dir haben.
Auf jeden Fall. Und das ist bei Tove Jansson auch so, dass ich mich mit manchen Punkten auch in der Biografie oder in den künstlerischen Entscheidungen identifizieren kann, wo so ein Vorbild dann wirklich nahbar wird, ne? Also wäre ja Blödsinn, wenn es ein Vorbild wäre, wo man sagt so, wieso vergleichst du dich jetzt meinetwegen mit einem in Asien lebenden alten weißen Mann oder so?
Es gibt auf jeden Fall eine Vielzahl an Vorbildern und vielleicht gilt es zu ergründen, warum man sie hat. Ich habe Porträts gemacht und in Porträts bin ich sehr schlecht. In dem Sinne, man erkennt die Person nie, die ich zeichnen möchte. Deswegen, ich glaube, ich löse gar nicht auf, wen ich zeichnen wollte, aber ich kann darüber sprechen, wie ich gezeichnet habe. Und zwar habe ich mir die kanadische Illustratorin Jillian Tamaki genommen, die ich unglaublich toll finde, weil die nämlich so lebhafte Porträts macht, die mit ganz viel Farbe gearbeitet sind, auch traditionell gemacht sind. Das habe ich mir von ihr abgeguckt. Also ich habe analoge Porträts gezeichnet und versucht, mit sehr viel Farbe zu arbeiten, diese Lebendigkeit einzufangen. Es ist so halb geglückt. Also meine Porträts sind nicht besser geworden, aber es sind hübsche Zeichnungen, würde ich sagen, oder hübsche Malereien.
Das könnte Florence and the Machine. Florence? Ist es Florence?
Ja, es ist Florence! Man erkennt wirklich nie, wenn ich zeichne. Zu mir hat einmal jemand gesagt, ach, ich finde das eigentlich schön, wie du Porträts machst. Du stellst dir halt vor, wie die Person sein könnte. Also das ist mein Level an Porträts normalerweise. Deswegen, ich bin gerade so glücklich, dass du sie erkannt hast.
Ja, vielleicht hast du ein bisschen übertrieben.
Übertrieben? Ach so, in meinem naja, wer weiß. Aber das macht mich sehr glücklich gerade. Ich fand es ganz spannend, dieser sezierende Blick. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich immer wieder meine Eigenheiten so durchgeboxt haben, wenn ich gearbeitet habe. Also es ist tatsächlich sehr schwer, andere zu imitieren und auch konsequent bei dieser Aufgabe zu bleiben. Ging es dir auch so?
Außer man heißt Wolfgang Beltracchi.
Das stimmt. Wolfgang Beltracchi, großer Kunstfälscher.
Großer Tipp ist auch die Doku, sich mal anzugucken über ihn. Mich hat die sehr unterhalten.
Ich habe tatsächlich das Buch hier, weil ich die auch sehr spannend fand und ich wollte es schon, vielleicht lese ich das die Woche mal schauen. So, also wir kriegen ein dickes Plus in unser Hausaufgabenheft, würde ich sagen.
Auf jeden Fall.
Und wir gehen jetzt mal in unsere jeweiligen Ecken. Du in die rote Ecke für Digitales, ich in die blaue Ecke für Analoges und ich würde mal sagen, ding, ding.
Ding, 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 der Fight kann beginnen. Nein, ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ein krasser K.O.-Schlagkampf wird, weil wir beide, glaube ich, auch mal die Ecken wechseln. Aber wenn wir uns jetzt unsere beiden Comic-Projekte angucken, du mit dem Huhn und ich mit dem Gutachten, würde man, glaube ich, rein optisch, also für alle, die jetzt kein Bild davon haben, vielleicht einfach mal kurz bei Instagram gucken, was die Franzi macht und bei mir gerne auch mal bei Instagram gucken, was ich mache. Da muss man ein bisschen runterscrollen. Vielleicht hole ich da auch bald mal ein paar Sachen nach oben. Dann haben wir beide Stile, die so aussehen, als stünden wir jeweils in der anderen Ecke, finde ich.
Oh, du hast recht. Ja, du hast recht.
So, weil mein Stil ist so ein Fake-Aquarell, aber digital gemalt. Und du hast da halt so Linie Claire, also ganz klassische schwarze Linie und dann digital koloriert. Aber die schwarze Linie malst du analog mit Tuschestift?
Ja, ich habe da so einen Fasermaler. Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist fast egal, was man nimmt. Da habe ich mich jetzt auf einen eingeschossen. Aber ja, an sich ist alles analog gezeichnet. Tatsächlich auch ohne Vorzeichnung, weil ich dafür viel zu faul bin. Und dann lieber dreimal, also ich habe das Storyboard, um zu wissen, wie der Ausdruck sein soll. Und dann zeichne ich halt im Zweifelsfall das gleiche Panel 2-3 Mal oder 4 Mal, weil ich brauche diese Lockerheit und die mache ich mir kaputt, wenn ich eine Vorzeichnung habe. Ist es nicht der beste Weg? Macht euch, bitte schaut euch nicht von mir das ab. Das ist, glaube ich, nicht der beste Rat.
Ich sitze die ganze Zeit hier und denke so, wow, wow. Weil ich könnte das nicht ohne Vorzeichnung. Ja, aber ich glaube einfach auch, weil unsere Stile so sehr unterschiedlich sind oder auch, ja, wie wir so ein Bild oder ein Panel aufbauen. Aber deine Entscheidung, diese Linien analog zu zeichnen, also die Linienzeichnung, was war der Auslöser oder was ist der Grund, warum du das analog machst, obwohl du es ja eigentlich auch digital machen könntest?
Ich mag, dass ich nicht ganz so viel Kontrolle habe gefühlt. Also wenn eine Linie daneben geht, kann ich mich entscheiden, ich zeichne alles neu, aber meistens sage ich, ja, dann lebe ich halt jetzt damit. Und dann gucke ich, wie ich damit umgehe. Das mag ich auch bei Graphic Recording so gerne. Wenn du Fehler machst, musst du dir einen Weg überlegen, wie gehe ich damit um, anstatt zu sagen, ja, schön, komm mal, Z und ich mache nochmal. Weil ich glaube, wenn ich digital zeichnen würde, würde ich nicht vorankommen. Dann würde ich das gleiche Panel 100 Male zeichnen und das so überperfektionieren. Und ich mag beim Analogen gefällt mir diese Variante aufgrund des Ausdrucks, der für mich wichtiger ist als die Perfektion in der Zeichnung oder in der Linie.
Finde ich gut. Das ist auch tatsächlich das Problem am digitalen Zeichnen, dass man dass man jederzeit alles immer wieder rückgängig machen kann.
Und ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Für mich hat sich das in dem Fall auch einfach richtig angefühlt, es so zu machen. Also ich glaube, dass es gar nicht unbedingt so eine Kopf- und so eine Planentscheidung immer ist, wenn man so einen Arbeitsprozess sich selbst baut, sondern es hat ziemlich viel mit Bauchgefühl zu tun. Also zumindest bei mir, das fühlt sich jetzt richtig an, so zu machen. Dann macht Sinn es für mich, das zu scannen und digital zu kolorieren, weil darauf hätte ich dann auch keine Lust. Vielleicht ist es auch aus Schnelligkeitsgründen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Es ist ein Bauchding.
Ich würde sagen, es ist so ein bestimmten Mix, ne? Also wenn, ich meine, der große Unterschied ist ja auch, wir reden jetzt gerade nicht über eine einzelne Illustration, sondern wir reden über einen Comic. Das heißt, du hast x Seiten. In deinem Fall sind es auch 200 Seiten.
Mehr oder weniger. 140, 136.
Ja. Und auf jeder Seite lassen wir es maximal oder mindestens 6 Panels sein. Das heißt, es sind ja unendlich viele einzelne Bilder. Und da ist ja auch wichtig, eine Entscheidung zu fällen, die beinhaltet, ich entscheide mich jetzt für einen Stil oder für eine Technik, was mir unglaublich leicht fällt und schnell von der Hand geht.
Da hast du mal so was Gutes zu mir gesagt bei einem anderen Projekt, wo ich mich mit der Stilfindung so schwer getan habe. Und da meinst du auch, mach's dir so einfach wie möglich, damit du dir deine Herausforderung gezielt suchen kannst. Da bist du in meinem Kopf immer so die weise, erleuchtete Jenny.
Und weißt du warum? Weil ich das super hart lernen musste. Oh. Also auch an diesem Projekt. Und die Entscheidung, dass ich jetzt das Projekt, das Gutachten digital mache, kam auch nicht von Anfang an, sondern da habe ich ganz hart mit mir gekämpft, weil ich immer in meinem Kopf hatte, es ist toll, wenn du die Seiten analog zeichnest, so wie du das machst, weil dann gibt es die sogenannten Originale, du hast dann die Originalseiten und dann kannst du vielleicht irgendwann eine Ausstellung machen und dann hängen da deine Originaltuschezeichnungen an der Wand. Natürlich ohne Kolorierung, aber ist ja cool, ne? Vielleicht sieht man da auch noch die Bleistiftlinien, die dann in der Überarbeitung später wegradiert wurden oder wenn man jetzt in so Comic-Ausstellungen geht, hat man ja ganz oft auch so mit Tippex so wegkorrigierte Sachen. Und das existiert bei mir einfach nicht. Also das ist nicht da. Es ist alles digital und das hat mich ganz lang sehr, sehr traurig gemacht. Und ich habe viele Versuche gestartet, die Seiten auch analog zu zeichnen und habe anfangs ganz viele Studien auch mit Gouache gemacht und Acrylfarbe und geguckt, wie funktioniert das, und habe Vorzeichnungen, die ich erst digital hatte, ausgedruckt und habe dann versucht, auf dem Zeichentisch analog mit Acrylfarbe diese Bilder zu malen. Und dann habe ich aber gemerkt, es ist so viel Arbeit, dass ich niemals mit fertig werde. Und überleg mal, jetzt summieren sich ja auch schon die Monate und Jahre, ne, die Jahre, die ich dieses Projekt mit mir rumtrage. Und dann war irgendwann auch die Entscheidung, ich bin verrückt, wenn ich jetzt auch noch glaube, dieses Projekt analog umsetzen zu müssen, weil digital hat es so, so viele Vorteile, dass ich mir irgendwann gesagt habe, ein Schriftsteller wird ja auch nicht gefragt, ob er seine Geschichte mit der Hand geschrieben hat oder mit dem Computer.
Oh, das ist ein sehr guter Punkt, das stimmt. Es ist so ein bisschen immer diese Frage, zeichnen Sie alles digital, zeichnen Sie alles per Hand? Ich würde mal behaupten, dass nicht kreativ schaffende Personen denken, dass generell alles erstmal per Hand gezeichnet ist oder analog geschaffen ist. Aber gerade im Digitalen gibt es ja auch viele Möglichkeiten, um das Analoge zu simulieren, sei das mit bestimmten Brushes, die aussehen, als wäre es Aquarell, sei das, keine Ahnung, Strukturen, die man unterlegen oder überlegen kann. Also es ist gar nicht so einfach herauszufinden, wenn man das fertige Werk sieht, hat die Künstlerin digital oder analog gearbeitet. Und vielleicht ist es auch einfach gar nicht mal so wichtig. Oh, warte, jetzt habe ich den Punkt der Folge rausgenommen.
Jetzt muss ich gleich schon wieder von vorne anfangen. Nein, die Sache ist entschieden. Das Gutachten wird digital bis zu Ende gezeichnet. Und
Mach das. Das ist eine gute Entscheidung.
Natürlich ist es eine gute Entscheidung, weil sonst, keine Ahnung, dann kann ich das irgendwie 2032 veröffentlichen, wenn ich eine noch weisere Frau bin. Aber ne, wie gesagt, ich habe mich damit abgefunden, halt zu sagen, am Ende geht es bei dem Comic darum, dass es ein gebundenes Buch ist, wo Illustrationen drin sind. Und es geht mir jetzt nicht darum, dass man fasziniert davon ist, wie ich in meinem Kämmerchen saß und mit meinen Pinseln diese Seiten gemalt habe. Diese Geschichte gibt es halt nicht. Bei mir gibt es die Geschichte, ich sitze an meinem Laptop und dann habe ich mein großes Zeichentablett und darauf entstehen die einzelnen Seiten.
Und ehrlich gesagt, das ist genauso gut. Das ist auch fein. Eine Sache gibt es übrigens, wo ich dich sehr beneide. Nee, es gibt viele, aber in dem Fall, du hast einfach nicht so viel Müll. Also in dem Sinne, meine Originale sehen leider nicht so perfekt aus. Da habe ich halt teilweise das gleiche Panel dreimal und sonst ist nichts auf der Seite. Oder nur irgendwie ein erschrecktes Huhn. Das sind nicht die perfekten Seiten, die man sich jetzt vorstellt. Das ist teilweise echt, ich hefte meine Steuer auf die Rückseite dieser Seiten.
Tu das.
Und ich weiß nicht so richtig, was ich sonst mit dem Rest machen soll. Ich habe einen ungelogen 15 cm dicken Stapel einfach an Zeichnungen, wo ich nicht weiß, was macht man jetzt damit?
Vielleicht versteigern, keine Ahnung.
Ach.
Oder wirft man die doch weg? Also ich bin da auch immer so rigoros, muss ich sagen. So bei Skizzen, ich mache auch ich benutze Bleistift und Papier. Wenn ich so Skizzen mache für irgendwelche Jobs, die werfe ich dann weg. Die liegen irgendwie, die haben so eine Zeit, wo die auf dem Schreibtisch liegen und dann kriege ich irgendwie alle paar Monate immer den Rappel und dann wird es gnadenlos.
Wie Muttertagskarten in der dritten Klasse.
Ja.
Dann hängt die noch so eine Weile am Kühlschrank und dann verschwinden die auf einmal. Das hat seine Zeit, aber
ja, das hat's. wollen wir so ein bisschen Inhalt dazu steuern? Wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht, wie so der Verlauf war. Seit wann arbeiten wir digital? Ich würde aus meiner Perspektive erzählen. Ich weiß, dass du ein bisschen dir was angelesen hast zum Thema digitale Illustration.
Ganz rudimentär, aber ehrlich gesagt. Ich habe rausgefunden, dass was ja so ein großer Gamechanger ist, sage ich mal, ist halt dieses Grafiktablett, mit dem viele Menschen arbeiten. Wacom, was ja der Vorreiter war, hat 1984, wir sind jetzt 1984, Jenny, für dich noch einmal.
Danke.
Dieses Ding mit dem kabellosen Stift eingeführt. Und das war ja, da ging es ja dann auf einmal los, dass auch andere Anbieter wie Apple mit dem iPad oder, keine Ahnung, Microsoft oder wer auch immer, seitdem gibt es ja eine Fülle an Graphic-Tablets, die mit denen viele Professionelle arbeiten. Also seit 84 so. 1984 ging es so los mit kabellosen Stiften. Was ist denn so deine persönliche Historie des digitalen Tablet-Arbeitens? Ich nehme an, sie ging nicht 1800 irgendwas los.
Nee, so alt bin ich dann noch nicht. Aber gefährliches Halbwissen ist ja auch, dass ganz, ganz lange der Computer ja überhaupt nicht in der Lage war, eine grafische Oberfläche abzubilden. Ne? Dass das dann auch tatsächlich erst in den 80ern so war, dass dann der Computer mit dem Macintosh auch als Gestaltungswerkzeug in Frage kam. Vorher war das ja eher für Datenarbeitung auf Textebene und ein bisschen umständlicher, die Grafiken auszugeben. Und deswegen haben ja viele, viele Grafiker vor uns, die Elterngeneration, immer noch alles mit so Filmen gestaltet. Ne? Buchstaben wurden durchgerieben und in Collagen wurden dann die Seiten für Magazine gesetzt und so weiter. Und Illustrationen wurden da einfach auf Papier gemacht und an die Verlage geschickt, die dann montiert haben mit den Buchstaben. Und so entstand dann meinetwegen ein Magazin oder ein Buch. Und inzwischen ist es ja so, dass alle Illustratoren, wenn wir mit Verlagen arbeiten, ja nur noch fertige digitale Grafiken abliefern. Ne? Also wir schicken denen JPEG, die binden das ein und fertig ist die Geschichte. Und ich bin eingestiegen auch mit einem Zeichentablett, so dieses klassische Vakuum, was man so vor sich liegen hat und man guckt auf den Computerbildschirm und zeichnet irgendwie blind vor sich auf diesem Brettchen.
Aber das war so viel besser für den Rücken im Nachhinein, oder? Oder für den Nacken, denke ich mir.
Das stimmt, das stimmt. Jetzt gerade habe ich auch wieder eine rückenfreundlichere Variante, weil ich jetzt so einen hydraulischen Arm, hydraulisch vor allem, ich habe einfach so einen Arm an dem hydraulisch. Transformer, ne? Ja. Ich habe so einen Arm und kann den Höhen verstellen und dadurch ist es jetzt auch wieder rückenfreundlich. Aber ich hatte auch mal so ein paar Jahre, wo ich mich über so ein, können wir einfach die ganzen Marken sagen? Egal, über so ein iPad halt.
Wenn wir genug sagen, geht's.
Ja, über ein iPad gekrümmt habe. Mhm. Und das ist so ein bisschen die eigene Entwicklung gewesen, dass ich eigentlich relativ früh im Studium schon angefangen habe, digital zu zeichnen. Und bei mir persönlich im Studium auch fast nur noch digital gezeichnet habe, so dass ich irgendwann das Gefühl hatte, ich kann gar nicht mehr auf Papier zeichnen. Hattest du jemals auch diesen Moment?
Ich dachte, ehrlich gesagt, ich wäre relativ digital, aber wenn ich so drüber nachdenke, bin ich wirklich sehr analog. Ich habe zwar angefangen zu zeichnen, ich glaube, ich habe so ein altes Wacom, das habe ich immer noch. Das funktioniert auch immer noch. Das ist wirklich ein altgedienter kleiner Zinnsoldat. Da war ich, glaube ich, 13 oder so. Habe ich das bekommen, so ein ganz altes Schrabbelige. Später hatte ich ein bisschen besseres bekommen. Und habe da alles zugepflastert mit Brushes, was nicht bei 3 auf den Bäumen war. Ich habe aber trotzdem immer auch analog gezeichnet. Ich glaube, das war so ein bisschen die Manga-Anime-Szene, da hat man viel mit Copics gearbeitet, wenn man versucht hat, die japanischen ZeichnerInnen zu simulieren, denen nachzueifern. Und ich hatte tatsächlich im Studium, fällt mir gerade ein, einen Kurs, fand ich aber auch ganz interessant im Nachhinein, da haben wir jede Woche ein A2-Poster machen müssen und wir durften es nicht digital machen. Wir mussten, glaube ich, analog arbeiten damit. Allein schon, weil du nicht die Kohle hattest, um jede Woche ein A2-Poster auszudrucken. Also nee, aber ich habe von verschiedenen Kollegen gehört, dass sie, wenn sie nicht sich oft zwingen, analog zu arbeiten, so ein Stück weit einrosten. Aber ich mache, glaube ich, bei jeder Sache, die ich mache, immer erstmal eine analoge Skizze, weil ich das Gefühl habe, dass meine Gedanken dann, das ist irgendwie intimer. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber es sind dann ich und meine Gedanken und der Stift und das Papier und es ist ein kleiner, geschlossener Raum, wohingegen, wenn ich das digital zuerst mache, es ist ein anderes Feeling und es ist wie so ein bisschen Störung in der Leitung.
Ja, witzig. Ich kenne das, was du sagst, weil das viele sagen, aber ich fühle es nicht. Weißt du?
Okay.
Weil ich habe das Gefühl, ich kann auch super gut am Computer schnell denken und es gibt so kleine Sachen, die mich dann nerven an meinen eigenen Fähigkeiten, wie zum Beispiel den perfekten Kreis aufziehen oder Dinge in der richtigen Reihenfolge zueinander oder mit den gleichen Abständen zueinander staffeln. Und dann denke ich halt so, verdammte Scheiße, okay, ich setze mich doch jetzt nicht hier hin und hole mir einen Zirkel und ziehe einen Kreis auf ein Blatt Papier, damit ich den perfekten Kreis habe und messe dann nochmal die Abstände ab, um daneben den perfekten Kreis zu machen. Das heißt, mein ganzes Gehirn denkt gestalterisch oft auch schon digital, bis dahin, dass ich diese ganzen Tastenkürzel so verinnerlicht habe, was die Tastenkürzel sind, um irgendwie zwischen Bleistift und Radiergummi zu wechseln oder transformieren oder irgendwelche anderen Werkzeuge. Also es gibt ja auch x Werkzeuge. Also viel, viel mehr, als ich jetzt tatsächlich in der Schnelle auf meinem Schreibtisch liegen haben kann und benutzen kann.
Ich würde hier mal die kühne Theorie aufstellen, dass sich das Gehirn an die Arbeitsweise gewöhnt.
Ja.
Weil beispielsweise zum Thema Kreise und zum Thema sauberes Spacing zwischen Objekten, das ist was ich durchs Graphic Recording echt drin habe. Also perfekter Kreis kriege ich natürlich nicht hin, aber es gibt so Tricks, dass du dein Handgelenk oder dein Schultergelenk als Zirkel benutzt und solche Dinge. Du kannst dir ein bisschen was vorzeichnen. Darüber habe ich noch nie nachgedacht, weil ich das gezwungenermaßen, weil halt das mein Hauptjob ist, so drin hab, du musst mit dem arbeiten, was du analog halt hast.
Mhm.
Aber eben, es kommt drauf an, mit was arbeitest du primär. Und klar, wenn ich dann viel digital ausgearbeitet und gezeichnet habe und dann wieder irgendwie eine Skizze mache, möchte ich auch jedes Mal Apfel Z drücken oder vor allem dieses Ranzoomen, diese Geste mit zwei Fingern, um näher dran zu gucken, das ist jedes
der
Mal.
Klassiker, und dann, ja.
Kommt der Klassiker. Ein kleiner Dodo vor.
Das sind auch so klassische Digitalfehler, die man machen kann. Ne? Mhm. Wir haben das ja eben schon mal kurz gesagt, es gibt so kein Ende, weil man immer wieder Apfel Z also oder Steuerung Z drücken kann, um den Schritt rückgängig zu machen. Oder dass man immer weiter reinzoomen kann und sich dann an Details verliert, die du auf einem Blatt Papier einfach nicht hast. Dann liegt da das Blatt Papier und du hast einen Stift, der hat einen gewissen Duktus und den kannst du nicht irgendwie kleiner machen oder du kannst nicht dich noch viel tiefer in das Papier reingraben. Das heißt, es bleibt einfach...
Du musst mit dem arbeiten, was du hast.
Mit der Lupe und mit dann Lupe. Mit so einem Messerchen hast du deinen Stift immer spitzer. Ja, das machst du halt einfach analog nicht. Und das ist so ein Fallstrick, ne? Und sich dann wirklich zu disziplinieren und zu sagen, so, du könntest das jetzt noch besser machen und immer wieder umfärben, mache ich aber jetzt nicht. Also sich wirklich so zu zwingen, zu sagen, ich begrenze jetzt die Möglichkeiten, die ich habe, auf meinetwegen ein bestimmtes Farbsetting, auf eine bestimmte Pinselauswahl und auch auf einem gewisses Zeitfenster. Also das habe ich ja schon so oft gepredigt, aber mir hilft es halt so gut, wenn ich sage, das ist das Zeitfenster oder vielleicht gibt es auch eine krasse Deadline dahinter, die dann auch schon sagt, du hast gar nicht mehr Zeit. Du darfst also nicht immer weiter reinzoomen und immer mehr Details reinmalen.
Das heißt, im Analogen arbeiten wir mit den Begrenzungen des Mediums und im Digitalen arbeiten wir mit Begrenzungen in unserer Arbeits- oder in unseren Handlungen, in unserem Vorgehen, sei das jetzt zeitlich oder solche Dinge, weil du theoretisch ja unendlich Perfektion suchen könntest.
Ja, ich glaube, wenn man die Tendenz hat, so perfektionistisch zu sein, muss man sich ganz bewusst zwingen, diese Möglichkeiten, die das Digitale einem bringen, zu ignorieren. Oder zu sagen, so nein, das mache ich nicht, obwohl es geht.
Was ich übrigens auch schade finde, dadurch, dass er digital ja alles simulieren kann, sei das jetzt eine Holzmaserung, sei das jetzt ein Gouache-Brush, sei das jetzt ein Wasserauftrag, was auch immer, geht so ein bisschen die Trickserei verloren. Zum Beispiel, ich weiß noch, als ich so 16 war, war es sehr schick. Auch hier wieder, um japanische MangazeichnerInnen nachzumachen. Man hat so Tortenböden genommen und Pastellkreide und das so drüber gewischt, damit man so dreamy Strukturen, die wahrscheinlich in Japan dann mit Rasterfolie oder so gemacht wurden, die es halt hier nicht gab damals, zu simulieren. Und dann musst du mit Haarspray fixieren. Also dieser ganze Prozess, ich habe Bilder aus meiner Jugend, da habe ich mit Nagellack draufgemalt, weil ich dachte, oh, ich will so ein Glitzern irgendwie haben. Also man dengelt so, das finde ich ja nicht ganz cool.
Ja, das ist schon auch faszinierend. Ne? Also das muss man wirklich sagen, auch wie du eben gesagt hast, das ist immer das, wo dann die Menschen stehen bleiben und so fasziniert sind und sagen so, wow,
nee, das sah nicht gut aus, aber
naja, gut, aber diese diese Tricks, die so einen schönen Effekt machen am Ende, ne, wo man dann so überrascht ist, das ist auch das, was einem Menschen nach wie vor fasziniert. Und das ist auch das, was, ne, oder sei es halt so diesen perfekten Kreis aus dem Handgelenk zeichnen, ne? Also das ist ja auch nur ein Trick, den man erlernen kann. Und dann ist das so, wie jemand fährt vor dir ein Rad und jongliert dabei. Und diese Faszination, ja.
Ich bin mir nicht sicher, ob der Vergleich so, aber okay.
Der Vergleich ist irgendwie ein bisschen gemein auch, ne, muss man sagen. Aber das ist halt das, was man dem Digitalen abspricht. Was manchmal, finde ich, auch nicht so gerechtfertigt ist. Aber wenn, also es schwingt sehr, sehr oft mit, ah, die Zeichnung ist digital. Oh, wie schade, weil halt in unserem Kopf immer die Fantasie besteht, der Computer macht alles.
Ja, das ist ja genauso wie, ach, du hast eine gute Kamera, ja, dann liegt es daran, dass du gute Bilder machst. Ach so, ja. Das ist total bescheuert. Der Mensch macht ja immer noch den Bildausschnitt oder das sucht sich das Subjekt und genauso zeichnet oder malt die KünstlerInnen das Bild immer noch selbst. Klar, gibt's Hilfsmittel und es verkürzt den Prozess halt, aber das macht's ja nicht weniger wert. Warum mache ich jetzt als Analoge eine Verteidigung? Das ist dein Job.
Ja, aber wir haben eben schon gesagt, wir sind ja nicht wirklich in den jeweiligen gegenüberliegenden Ecken, ne, sondern wir tänzeln auch mal in die anderen Bereiche rüber. Und wir hatten uns ja mal überlegt, wann benutzen wir eigentlich eher digitale oder den Computer oder das Zeichentablett zum Arbeiten und wann machen wir eher analoge Skizzen auf Papier. Ah. Also du hast ja eben schon gesagt, ja, wenn die erste Idee so rauskommt, dann ist das für dich so ein intimer und direkterer und Zugang. Also das heißt, erste Ideen werden drauf gemacht. Aber zum Beispiel ist auch eine Beobachtung bei mir, ich würde zum Beispiel für einen Kunden, käme ich gar nicht auf die Idee, eine analoge Zeichnung zu machen.
Zeichnung geht noch, aber vielleicht würdest du kein Ölgemälde mitbringen.
Ich würde kein Ölgemälde mitbringen, aber ich würde auch schon gar nicht erst eine farbige Koloration analog machen. Einfach aus dem Grund, weil ich auch gemerkt habe in der Zusammenarbeit mit den Kunden, dass einem das oft die Spielräume gibt, Variationen anzubieten oder Korrekturen einfach umzusetzen. Man macht sich damit selber auch so unwirtschaftlich. Und deswegen mache ich das nicht. Ich weiß nicht, ob das zu dogmatisch von mir ist oder auch zu sehr so nutzenorientiert.
Naja, also es ist natürlich eine wirtschaftliche Überlegung, die ist erstmal valide. Dadurch, dass du halt deutlich schneller Dinge ändern kannst, ist das Digitale da deutlich charmanter. Aber ich glaube, da muss man schauen, in welchem Bereich arbeitet man. Und zum Beispiel bei Wirtschaftsillustration, bei Graphic Recording finde ich es sehr wertvoll, analog zu arbeiten, weil die Person, also dieser Moment, wenn du mit Menschen in einem kleinen Meeting bist, was vor Corona total gut ging, jetzt natürlich nicht, da muss man eben auch aufs Digitale ausweichen, deswegen ich arbeite auch mittlerweile viel digital bei Graphic Recording und so weiter. Aber du bist mit den Personen in einem Raum und du machst die erste Skizze auf Papier und die Leute können Post-its reinkleben, können selbst was ergänzen und man kann an diesem Dokument arbeiten und man hat auch das Gefühl hinterher, wir haben das gemeinsam erarbeitet. Das ist sehr wertvoll und das kann man nicht digital so gut simulieren. Dann sind es halt Anmerkungen in einem PDF. Das ist was anderes.
Ja, das ist die Faszination des Haptischen, ne? Also da ist irgendwie so eine Materialität, die auf einen Untergrund aufgetragen wird. Und ich hatte letztens mit einer Freundin auch so eine fast schon philosophische Unterhaltung darüber. Und das fand ich ganz interessant, weil sie ganz lange im Bereich Animation gearbeitet hat, auch im Bereich, wie heißt das? Games. Das klingt irgendwie, als würde ein Wort fehlen. Aber sie hat mir dann auch genau das nochmal versucht zu verdeutlichen, dass in dieser analogen Illustration immer dieses Unperfekte mitkommt. Allein
dieser
dadurch,
Zufall, ne?
Ja, auch dieser Zufall, den digitale Zeichnungen oftmals nicht haben. Aber unser Auge dieses zufällige, ungenaue oder auch fehlende, ne? Also wenn eine Zeichnung nicht ganz voll ist, braucht oder wir das brauchen und dass wir, wenn es zu perfekt ist, es auch als falsch empfinden. Und sie hat mir so ein ganz naheliegendes Beispiel genannt. Ja, das kann es, aber ich glaube, bei Uncanny Valley habe ich immer das Gefühl, das ist dann, wenn es irgendwie zu naturalistisch ist, aber trotzdem so ein bisschen falsch, geht das in die gleiche Richtung?
Genau. Ja, das ist so ein Grad, wenn es nicht wirklich perfekt ist, aber zu perfekt für unperfekt. Das ist ein komischer Bereich, den nennt man Uncanny Valley.
Und sie hat mir so einen Fall erzählt, dass bei dieser allerersten Schreck-Version, also dieser Animationsfilm, als sie den gerendert haben, im Test-Viewing, das furchtbar schlecht ankam. Also muss ich vorstellen, die Figuren waren alle gleich modelliert. Es waren so perfekte 3D-Grafiken. Aber die hatten eine unglaublich glatte Textur. Und alle fanden das irgendwie eklig. Und weil wie so runde Gummipuppen waren. Und dann haben sie halt festgestellt, wenn da jetzt aber so eine Textur drauf liegt, die den Staub auf so Filmrollen simuliert, dann mag unser Auge das oder dann mögen wir das wieder. Und das fand ich interessant.
Was viel in der Illustration, das habe ich auch früher übrigens gemacht, ich hatte eine Phase, fällt mir jetzt gerade wieder ein, wo ich digital, waren glaube ich 2 Wochen, wo ich rein digital gezeichnet habe, also gar keinen Bleistift in die Hand genommen habe. Und da habe ich auch mir so alte Papiertexturen eingescannt oder so Aquarelltexturen und das drüber gelegt. Toll. Stimmt, ich war länger als 2 Wochen. Ich mache jetzt nur Illustration.
Was soll ich sagen? In der Phase stecke ich ja gerade immer noch.
Ja, ist ja auch in Ordnung. Ich würde auch lügen, wenn es nicht bei mir ist, wenn ich... Ich habe auch Sachen, die nur digital entstehen. Die ist die Idee meistens schon Papier. Eine Sache, die mir noch einfällt zur Hausaufgabe. Ich habe tatsächlich was gefunden bei der Jillian Tamaki, was ich so cool fand, was ich dann auch direkt ausprobiert habe. Und zwar eine analoge Animation. Also die Frames nicht digital zu zeichnen, sondern komplett analog und die dann nacheinander zu animieren. So ein bisschen im Stile alter Zeichentrickfilme. Fand ich auch ganz cool als Experiment, weil es eine ganz andere Optik hat, die man, glaube ich, dann doch nicht simulieren kann.
Schwierig. Ich hatte das übrigens im Studium. Und danach habe ich beschlossen, das mache ich nicht mehr.
Geh mir weg mit dem Kram.
Nee, weil wir haben tatsächlich so Einzelbildanimationen, so kleine Filmchen machen wollen. Und ich habe 800 Seiten gezeichnet und ein Hund lief von links nach rechts. So gefühlt. Und dann habe ich gedacht so, aber das ist ja jetzt nicht alles gewesen. Der Hund läuft nach rechts, von links nach rechts, aber der soll ja noch Sachen erzählen und machen. Und dann habe ich festgestellt, ich mache lieber Comic und konzentriere mich auf Schlüsselszenen.
Ja, ich wollte gerade sagen, da kannst du halt die gibt's ein deutsches Wort für the gutter, also diesen Steg zwischen Panels?
Ja, Steg wahrscheinlich.
Steg trifft's nicht so ganz, ne? Naja, egal. Kommen wir doch, nachdem wir so einen Schwung aus unserer beiden Erfahrung hierhin gegossen haben. Wir haben uns ja auch die Frage gestellt, wie verändert Digitalität oder digitales Arbeiten unsere Arbeit, unsere Kreativität? Und das haben wir so ein Stück weit in 3 Blöcke gegliedert. Der erste ist Arbeitsumstände, der zweite ist das Thema Handwerk und das dritte Wert der Kunst. Jenny, magst du anfangen zum Thema Arbeitsumstände?
Ja, ein bisschen haben wir eben ja auch schon drüber gesprochen. Die Arbeitsumstände sind halt folgendermaßen, dass ich auch von Anfang an überlege, für wen ist die Illustration? Ist die für mich? Also wird es am Ende ein Kunstwerk, was ich an die Wand hängen möchte? Oder ist es ein Kundenauftrag für die Werbung oder für ein Magazin? Und da ist dann die erste Entscheidung, naja, wenn es in ein Magazin gedruckt wird, fange ich von Anfang an, digital zu zeichnen und mache gar nicht erst den Ausflug aufs Analoge. Also diese Vorentscheidung findet auf jeden Fall statt. Und dann gibt es natürlich auch unterschiedliche Arten von digitalen Illustrationen. Wir reden ja jetzt ganz viel über diese pixelbasierte Illustration, die ja einfach mit einem Stift auf einem Papier und dann hat er irgendwie noch eine Brush-Optik. Aber man kann ja zum Beispiel auch vektorenbasierte Illustrationen für Kunden erstellen, ne? Also diese grafische berechnete Formen haben. Ich weiß gar nicht, wo jetzt der Ausflug hingeht, aber ich wollte einfach mal sagen, was ich noch so kann am Computer.
Du zeigst einen Blumenstrauß dessen, was noch möglich ist. Animation ist natürlich auch so ein Ding, das ist ja ein Trend, dass Illustration mit kleinen Animationen noch versehen wird. Also die Möglichkeiten und die Kundenwünsche werden diverser. Es bringt natürlich auch die Frage mit, wie viel digitales Know-how braucht man denn wirklich, um arbeitsfähig zu sein heute? Konkret, du bist jetzt keine Plakatmalerin mehr, die nur ihr Plakat malt und das abgibt, sondern du musst eigentlich noch Dateiverwaltung, wie speichere ich das, vielleicht in welchem Farbprofil?
DPI-Zahl.
DPI-Zahl, du musst das Maß anlegen.
Da sind Vektor oder Pixel ist schon auch immer eine Frage, ne? Also weil nochmal für die, das glaube ich zwar nicht, aber diejenigen, die halt sich noch nie mit Vektorillustrationen auseinandergesetzt haben, die Illustrationen sind berechnet, also im Prinzip mit Koordinaten, und der Vorteil für Kunden ist, die sind unendlich skalierbar, ohne dass die pixelig oder unscharf werden.
Also wir können, glaube ich, da als Punkt oder als Fazit drunter ziehen, es gibt durchs Digitale mehr Möglichkeiten zu arbeiten, sei das, dass man halt Brushes verwendet, Strukturen verwendet, verschiedene Arten der Vorlagen und Referenzen, auch so Sachen wie YouTube-Channels, wo Aktzeichenkurse laufen oder Tutorials ermöglicht werden. Also es ist ein weites, großes Füllhorn der Möglichkeiten, das aufgespannt wird. Und natürlich muss die einzelne Künstlerin dann entscheiden, was sie sich daraus pickt.
Es macht es halt, ne, also auch noch so ein anderes Ding, wo wir über so Vorlagen sprechen. Ich meine, der Computer ist angeschlossen in der Regel immer an das Internet und man hat Zugriff auf x Bilddaten, ne, die einen auch irgendwie als Referenz dienen kann, um bestimmte Dinge zu zeichnen. Also wenn wir da jetzt auch nochmal Jahre zurückdenken, dann musstest du halt irgendwelche Bildkataloge haben oder selber Fotos gemacht haben oder Skizzen von bestimmten Dingen, Objekten etc.
Da würde ich aber eine Lanze brechen für die Eigenrecherche.
Ja, das kann ich auch nur unterzeichnen. Also am Ende ist das immer besser, selber zu forschen und seine eigenen Bildquellen zu suchen.
Wo wir so ein bisschen auch drüber sprechen gerade, was macht es denn eigentlich mit dem Wert der Kunst? Also wir haben ja gerade eben so ein bisschen durchscheinen lassen, dass eigene Recherche besser ist, als was es digital schon gibt. Was macht denn dieses Thema Verfügbarkeit, Social Media, Überangebot an schönen Bildern mit dem Wert der Kunst? Da haben wir so ein paar Snippets zu. Was würde dich besonders interessieren anzusprechen?
Ja, auch nochmal meine persönliche Erfahrung und mein innerer Kampf, der ja immer hin und her geschwankt ist zwischen, soll ich jetzt doch analog zeichnen, aber eigentlich liebe ich es, digital zu zeichnen. Und ich habe in der Vergangenheit auch mehrere Ausstellungen gemacht, wo ich auch digitale Illustrationen ausgedruckt ausgestellt habe. Und es gab auch auf jeden Fall ein oder zweimal den Moment, wo Menschen davor standen und die Illustration richtig, richtig toll fanden. Aber als ich erzählt habe, dass sie digital gezeichnet ist, waren sie total enttäuscht.
Wirklich? Das heißt,
ja, es ist dann wirklich so, okay, schade. Also, und das ist halt so ein bisschen meine Frage. Ich hatte halt damals jetzt nicht den Horizont nachzufragen, was macht die Enttäuschung aus? Aber meine Vermutung ist, das ist so diese Exklusivität, die eine einzigartige Illustration mit sich bringt. Also das Wissen, dass dieses Bild, so wie es ist, da nur einmal existiert. Also selbst wenn ich davon eine Kopie mache, die ich analog erstelle, und ich bin nicht Beltracchi, dann ist diese Kopie mit Sicherheit nicht identisch, sondern da ist mir irgendwo, habe ich irgendwo aus Versehen ein bisschen zu viel Gelb auf dem Pinsel gemacht, etc. Und die wird eine leichte Variation haben. Und die digitale Kopie ist halt immer gleich. Das heißt, es gibt diese eine Datei, ich drucke sie und sie ist immer gleich. Und ich muss mir dann schon wirklich künstlich überlegen, wie ich da eine Variation reinbringe. Ne? Also ich kann ja sagen, okay, ich als Künstler beschließe aber, dass ich eine Limitierung mache und drucke jetzt für die Ausstellung diesen Druck nur 5-mal aus und danach nie wieder. Das schwöre ich mir selber, oder ich lösche sogar die Datei. So, aber trotzdem sind diese 5 Drucke ja identisch. Ich könnte höchstens überlegen, ob ich analog irgendwie Variationen reinbringe, indem ich das Papier nochmal ein bisschen anders bearbeite, vielleicht nochmal mit einer anderen Farbe manuell drüber gehe oder halt einfach nur Seriennummern drunter schreibe. Aber trotzdem wäre die Qualität identisch.
Also ein Stück weit der Wunsch, ein Einhorn zu sehen. Etwas ganz Seltenes, Einzigartiges.
Naja, das ist so ein bisschen, glaube ich, wie wir das gelernt haben, wie Kunst funktioniert oder der Kunstmarkt funktioniert, ne? Also wir als Illustratoren haben natürlich auch immer noch so einen Fuß in dem wirtschaftlichen Teil drin, dass wir Auftragsarbeiten anfertigen, aber wir können natürlich auch freie Illustrationen machen und Ausstellungen machen und dann sind wir irgendwie auch Künstler. Und der Kunstmarkt funktioniert nun mal so, dass Menschen, die sammeln, gerne etwas Exklusives haben wollen.
Ich stimme dir zu, wahrscheinlich hat das was mit Gewohnheiten zu tun. Wie nimmt man Kunst wahr? Was ist überhaupt Kunst? Das ist ja auch öfter so ein Streitthema. Es gibt jetzt ja auch die Diskussion rund um NFTs, also Non-Fungible Tokens, wo versucht wird, quasi dieses analoge Thema digital künstlich herzustellen, wie kann man das gut erklären?
Ja, eigentlich ist es schon der Versuch, das zu reproduzieren, oder müssen wir den Begriff erklären? Ich würde sagen, wir erklären den jetzt nicht so ausschweifend. Also alle, die jetzt diesen Podcast hören und über diesen Begriff stolpern, die können sich da selber nochmal reinlesen. Aber groß umschrieben könnte man sagen, es ist ein virtuelles Zertifikat, was du erwerben kannst, um der Eigentümer eines digitalen Werks zu sein. Und das kann zum Beispiel eine Illustration sein, es kann aber auch ein Twitter-Tweet sein, es kann ein YouTube-Video sein, etc. Und das Prozedere ist folgendermaßen: Es gibt so virtuelle Märkte oder Plattformen, wir können es aber auch Galerien nennen, weil man das Bild ja irgendwie aus dem Kunstmarkt kennt. Da stellen die Künstler und Künstlerinnen ihre Werke zur Verfügung und dann können also Interessenten hingehen und sagen, das Werk kaufe ich mir. Und dann bekommen sie eigentlich nicht mehr als ein Zertifikat, dass sie der oder die Eigentümerin dieses Kunstwerks sind. Weil der große Unterschied ist natürlich, es ist ein digitales Werk, und wenn es jetzt ein Twitter-Tweet ist oder ein YouTube-Video, können wir alle diese Werke sehen und betrachten, und die wurden auch meinetwegen auch mehrfach schon kopiert oder in anderer Form irgendwo veröffentlicht. Aber es gibt jetzt mit den NFTs einen eingeschriebenen Besitzer dieses Werks.
Bisschen wie digitale Sammelkarten.
Genau, ein bisschen wie eine digitale Sammelkarte, aber dieser Besitzer hat jetzt nicht den Vorteil, wie wenn er hingeht und sagt, ich kaufe jetzt die Mona Lisa und hängt die sich alleine ins Wohnzimmer und kein anderer kann sie sehen. Das heißt, diese Exklusivität, darüber zu entscheiden, ob ich das Werk einer Öffentlichkeit zeige oder nicht, das hat er eigentlich nicht mehr. Oder hat sie nicht mehr, können natürlich auch.
Und zusätzlich gibt es natürlich Kontroversen, wie dass das wahnsinnig viel Energie frisst. Also ich habe irgendwas gelesen, zwischen eine Transaktion mit diesen NFTs ist so viel wie ein EU-Bürger in einem Monat an Strom verbraucht. Teilweise auch noch viel, viel höher, von wegen, wie viel die Person in 77 Jahren verbraucht. Das ist irgendwie nicht so ganz klar, wie das funktioniert. Aber auf jeden Fall, dass es viel Strom verbraucht aufgrund der Technologie. Das ist Blockchain-Technologie. Ich glaube aktuell vor allem mit der Ethereum Blockchain. Aber ehrlich gesagt, da gehen wir jetzt in Weiten, die, glaube ich, nicht ganz unser Tanzbereich sind, vor.
Ja, viel interessanter finde ich eigentlich noch die Frage, warum jemand die Entscheidung trifft, zu investieren in Kunst. Und zu sagen so, ich kaufe jetzt dieses Werk von dieser Künstlerin, obwohl das ein total bekanntes Katzenmeme ist. Also ich glaube, dieses Katzenmeme war ja auch eine GIF-Animation.
Die Nyan Cat.
Genau. Was ja auch so hoch gehandelt wurde. Warum geht da jemand hin und sagt, ich möchte das haben? Also einerseits natürlich auch, man kann ja dann weiterhin sagen so, hey, ich habe das erworben, ich bin jetzt der Besitzer davon. Also es ist ja schon auch so eine Form zu kokettieren. Das andere, was ich aber interessant fand, und das ist vielleicht eine Perspektive, die ich eher einnehmen würde, ist, dass wenn ich jetzt hingehe und sage, die Franzi hat ein NFT eingestellt von einer Illustration vom Adventure-Huhn, was sie meinetwegen auch bei Instagram schon veröffentlicht hat, aber ich finde Franzi und ihr Werk total toll, dann kaufe ich das. Und ich kaufe das für 500 Euro oder für 500 Millionen, Tausende von Euro.
Was definitiv der Wert davon ist.
Weil ich auch unglaublich reich bin, weil ich dich ja auch damit unterstützen kann. Mhm. Und ich finde, wenn man das so betrachtet, ist das ja eigentlich eine sehr wertschätzende Erneuerung, die uns verloren gegangen ist mit der Digitalisierung. Weil wenn wir uns ja die Digitalisierung angucken, dann ist es so, dass wir jetzt seit Jahren oder auch bald schon seit Jahrzehnten als Kreative immer weiter kostenlos kreativen Content produzieren, seien's Memes, seien's Illus etc., die wir auf den Plattformen hochladen, auf Facebook, auf Instagram und so weiter. Und unendlich viele Leute können die sehen, aber de facto verdienen wir ja da gar nichts dran, dass wir das den Menschen zeigen, sondern wir verdienen natürlich erst daran, wenn daraus irgendwie ein Produkt wird oder wenn daraus eine Ausstellung wird etc. Aber das ist ja eine andere Form, als Künstler eine monetäre Wertschätzung für sein Werk zu erhalten.
Also was du eigentlich ansprichst, das stimmt natürlich, ist das Thema Mäzenentum, was es früher gab, gerade in der Renaissance, große Familie Medici, die vor allem als Mäzen tätig waren. Es gibt ja so eine Art Form davon mit Patreon, mit Steady, es gibt irgendeine ich weiß es nicht genau. Es gibt verschiedene Plattformen, die das versuchen, so nachzuahmen. Aber es stimmt natürlich, gerade heutige Generationen sind daran gewöhnt, alles Mögliche an Wissen, an Kultur gibt es kostenlos auf YouTube, auf Spotify, auf, keine Ahnung, Apple, Musikding, das ist nicht ganz kostenlos, glaube ich. Aber es gibt eine Fülle an kostenlosen Angeboten. Warum sollte man da Geld für bezahlen?
Also ich finde das ganze Thema NFT ist auf jeden Fall interessant, spannend und werde es mir noch mehr im Detail angucken. Keine Ahnung, ob ich das jeweils nutzen werde. Ich finde diesen Aspekt der Energieverschwendung auf jeden Fall auch sehr schwerwiegend, weswegen ich da ein bisschen mit hadere. Nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, dass da auch wirklich Chancen drin liegen und unsere Zukunft sich in diese Richtung bewegt.
Maybe. Also kann gut sein. Aktuell finde ich es auch noch schwer abzuschätzen. Ich hatte mir überlegt, ob wir vielleicht gen Ende hin uns wieder versöhnen, ob wir den Boxring hinter uns lassen und mal überlegen, vielleicht zwei Sachen, die digital von analog lernen kann, vielleicht zwei, die analog von digital lernen kann. Was meinst du?
Ja, finde ich sehr schön, als Fazit sozusagen.
Mhm. Soll ich starten als analoge Ecke?
Ja, start gerne mal. Und ich bin dann gespannt, was zurückpritschen kann.
Okay. Also ich glaube, analog kann von digital lernen, mehr auszutesten und weniger eingetretene Pfade immer wieder zu bestreiten. Das ist ja oft so ein Ding im Analogen, wenn ich da meinen Modus habe, dann mache ich das immer wieder, weil das ist meine Arbeitsweise. Im Digitalen, dadurch, dass es so einfach ist, verschiedene Brushes, verschiedene Sachen auszutesten, mal eben eine Struktur drüber zu legen, das habe ich ja in ein paar Sekunden gemacht teilweise, neigt man, finde ich, dazu, mehr auszutesten. Und ich glaube, das ist was analog sich so ein Stückchen abkupfern kann davon.
Und ich glaube, das ist wirklich ein Aufeinanderzugehen, weil ich der Meinung bin, dass tatsächlich die digitale Ecke eben auch auf die analoge Seite mehr zugehen muss, indem man, obwohl man die Möglichkeiten hat, am Computer perfekte Illustrationen zu machen, sich trauen muss, nicht perfekt zu sein und dass man sich trotz all der Möglichkeiten eben auch beschränken muss auf bestimmte Sachen, um sich eben in diesem Prozess nicht zu verlieren.
Ich finde ganz spannend, dieses Thema voneinander zugehen, vielleicht auch beides einfach vernetzter nutzen. Ich erinnere mich, im Rahmen des Gralinen-Salons, glaube ich, hieß das, hat die Hanna Wenzel sie ist die Illustratorin für den Comic Rocky Beach, und hat so ein bisschen über ihren kreativen Prozess und ihren Arbeitsprozess im Rahmen dieses Comics gesprochen. Und ich fand es total interessant, weil es ist digital gezeichnet, meine ich, aber zum Beispiel für die Hintergründe hat sie Fotos im Wald gemacht, weil sie meinte auch, dass man diese Zufälligkeit, wie die Bäume stehen, wie das aussieht, dass das die Natur einfach besser kann als der Mensch oder der Computer. Und dann hat sie diese Fotos als Basis genommen, um eben diese Hintergründe zu erstellen. Und das kommt total toll zusammen, sieht echt super cool aus. Also vielleicht auch eine kleine Empfehlung für den Comic Rocky Beach. Das finde ich ganz, ganz spannend, so als ein Beispiel. Oder zum Beispiel Andy J. Pizza macht es ja auch so, dass er erst analog zeichnet, dann digital nochmal nachbearbeitet und das nochmal ein bisschen die Farben rauskitzelt. Machen ja, glaube ich, viele. Aber so diese Vernetzung, aufeinander zukommen, ist, glaube ich, ein ganz schönes Fazit daraus.
Total, sehe ich auch so. Nee. Kommen wir aber jetzt zum unangenehmen Teil dieser Podcast-Folge, so wie jedes Mal.
Ahne.
Geht es darum, dass wir uns fragen, womit quälen wir uns die nächsten 2 Wochen? Hausaufgabentechnisch. Hast du schon eine Idee, was du gerne machen wollen würdest?
Ja,
oder sollen wir wie jedes Mal diesem Hausaufgabenthema nochmal ausweichen und überlegen, was ist überhaupt das Thema nächste Woche?
Also ich habe schon eine Idee. Aber ich höre da Unsicherheit einerseits raus. Deswegen lass uns doch erstmal überlegen, was machen wir nächste Woche? Und dann sagen wir beide, was wir machen. Okay.
Nächste Woche sprechen wir darüber. Und ich habe auch gesagt, oh Franzi, ich weiß nicht. Aber wir sprechen trotzdem darüber. Und zwar sprechen wir darüber, wie man als Illustratorin an Kunden rankommt.
Business Time.
Ja, ich freue mich. Voll das harte Business-Gespräch. Aber ich glaube, da gibt es sehr viele verschiedene Perspektiven, die sehr interessant sein könnten. Und ich freue mich drauf.
Und deine Hausaufgabe ist jetzt, den nächsten großen Fang zu machen, meinst du?
Genau. Und weil ich natürlich auch weiß, dass das Thema ist, habe ich auch schon überlegt, ich werde eine Hausaufgabe machen, die auch schon in die Richtung geht. Das heißt, ich werde im weitesten Sinne ein Produkt für einen Traumkunden zeichnen, entwerfen. Produkt klingt jetzt so wie, keine Ahnung, lass es eine Tasse sein oder lass es ein T-Shirt sein, wo eine Elo drauf ist oder vielleicht ist es auch ein Buchcover oder ein Plattencover. Das lasse ich offen, aber sowas kann man sich vorstellen.
Finde ich eine schöne Idee. Ist auch eine Übung, die habe ich im Studium auf jeden Fall gemacht, weil man so ein konkretes Briefing hat oder schon so eine Idee von der Zielgruppe ohne wirklich. Also man kann sich halt fürs Portfolio schöne Sachen zusammenbauen. Ich habe Lust auf Digitalität, nachdem du mir jetzt den Mund wässrig gemacht hast mit deiner Ecke der Illustration. Ich mache GIFs. Ich habe mir tatsächlich einen Workshop besucht zum Thema GIF machen des Studio Umis. Das wurde über die Illustratorenorganisation angeboten. Und jetzt habe ich Blut geleckt und ich werde GIFs machen. Ich mache GIFs. Ja.
Sehr schön. Oder ich bin sehr GIFs, gespannt.
Glaube ich heißen.
Sollte. Kommen wir also dazu, dass wir Tschüss sagen. Bevor wir das machen, hinterlasst uns doch bitte eine positive Bewertung bei Apple Podcast.
Da würden wir uns freuen. Wenn ihr es gut findet, dann gerne.
Folgt uns auf Instagram und lasst es euch gut gehen.
Bis dann, wir sehen uns auf der anderen Seite. Tschüss!